Boah, wir starten rein ins Thema. Ich verrate euch schon den Titel, dann könnt ihr, habt ihr schon ein bisschen eine Idee. Der Titel meiner Predigt heute ist Verwandelte Tränen. Und wir lesen aus 1. Samuel 1. Wir lesen jetzt einen Teil und dann lesen wir später ein bisschen weiter. 1. Samuel 1, 1 bis 8. In Ramathaim, einem Ort im Bergland von Ephraim, lebte ein Mann namens Elkana. Er gehörte zur Sippe der Zufiter. Sein Vater hieß Jeroham, sein Großvater Elihu und sein Urgroßvater Tohu. Tohu war ein Sohn des Ephraimiters Zuf. Die Bibel ist immer super mit Namensmöglichkeiten. Also für die Schwangeren unter uns haben vielleicht eine Inspiration. Und Elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna hatte Kinder. Hanna jedoch war kinderlos geblieben. Und jedes Jahr reiste Elkana mit seiner Familie zum Heiligtum nach Shiloh, um den Herrn, den allmächtigen Gott, anzubeten und ihm Opfer darzubringen. Zu dieser Zeit dienten dort als Priester des Herrn die Söhne Elis, Hophni und Pinhas. Und jedes Mal, wenn Elkana seine Opfer darbrachte, gab er beim Opfermahl seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern ihren Anteil. Hanna jedoch bekam von ihm ein besonderes, gutes Stück, denn er liebte sie. Der Herr aber hat ihr Kinder versagt, andere Übersetzungen sagen, ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Rivalin Peninna versuchte fortwährend gegen Hanna zu sticheln und sie zu kränken, weil sie kinderlos war. So geschah es jedes Jahr, wenn sie zum Tempel des Herrn hinaufzogen. Peninna kränkte Hanna so sehr, dass diese weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, Hanna?« fragte Elkana dann. »Du isst ja gar nichts. Was bedrückt dich? Du hast doch mich. Das ist doch besser als 10 Söhne.« Was sagt ihr so als Ehevorbereitungsteam dazu, zu diesem tröstenden Versuch des Mannes? In 1. und 2. Samuel lesen wir die Geschichte von König David. Vielleicht schaust du ja gerade auf Amazon Prime, The House of David, oder brauchst eine Serieninspiration. Bitte sehr, The House of David. Und das ist aus 1. und 2. Samuel heraus. Und bevor es aber um König David und sozusagen diesen auch einen Vorläufer von Jesus geht, beginnt die Geschichte bei einer Frau. Bei einer kinderlosen Frau, bei einer verzweifelten Frau. Und gleichzeitig ist es eine sehr dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Es gab keinen großen Führer mehr. Wir sind hier mehr oder weniger fast am Ende der Zeit der Richter, bis dann eben Samuel kommt, da komme ich gleich dazu, und der dann den König Saul salbt. Und wir sind in einer dunklen Zeit, wo das Volk sich ganz oft abwendet von Gott. Die machen ihr ein eigenes Ding. Die wollen von Gott Yahweh gar nicht mehr so viel wissen. Da gibt es auch nicht mehr so viele gottesfürchtige Menschen. Und hier beginnt diese Geschichte von David, Saul, Samuel, aber zum Beginn von Hanna. Und wir müssen diesen Kontext verstehen, dass kinderlos zu sein, unfruchtbar zu sein, der Leib ist verschlossen, war für die damalige Zeit noch mal viel ärger, als es oft für uns heute auch ein persönliches Leid ist. Damals hieß es kein Erbe, kein Geschäft. Kriege konnten nicht gewonnen werden, weil dazu brauchte man Nachwuchs. Das klingt jetzt sehr faktisch, aber das war einfach so, weil andere Zeit. Man hatte keinen Status, man war ausgegrenzt, verstoßen, keine Zukunftsperspektive. Es war auch wie ein Zeichen von einer Strafe Gottes, Gottes Verlassenheit. Und die Frauen, und so auch Hanna, wurde regelmäßig beschämt dafür. Und das Spannende ist, dass die Bibel dieses Narrativ von Kinderlosigkeit, Unfruchtbarkeit, das zieht sich durchs Alte Testament sowas wie ein roter Faden durch. Die Erzmütter, keine von denen, da war keine stabile Familie, nur mal so nebenbei. Also weder Sarah und Abraham, aber auch nicht Rebekka, Rahel, Lea. Teilweise haben sie mit Mägden und Sklaven Kinder gezeugt. Also da war dysfunktional, also hoch 10. Wenn man sich das mal so nicht nur als nette Geschichte durchliest, sondern mal als Tatsache von, wie dort Familienleben war. Und wenn wir uns dann noch denken, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kennst du Leute, die in polyamorösen Beziehungen leben. Das ist ein Fakt in unserer Gesellschaft. Da hat man ziemlich große Probleme. Also bei all diesen Geschichten sind immer mehrere Frauen involviert. Auch in der Geschichte von Hannah. Auch das ist ein Narrativ, das sich da durchzieht übrigens. Finde ich auch sehr spannend. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die in einer polyamorösen Beziehung gelebt hat. Und wir waren weltanschauungsmäßig ziemlich weit auseinander. Und irgendwann habe ich sie gesagt, und sie hat von ihren Beziehungsproblemen erzählt, Und ich habe sie gesagt, du machst dir das Leben echt schwer. Weil das bringt einen Haufen Issues mit, wenn du mehr als eine Partnerschaft oder eine Ehe lebst. Und so auch bei der Hannah hat es einige Troubles mit sich gezogen. Zurück zum Thema Kinderkriegen. Kinderlosigkeit, Fruchtbarkeit. Das ist ein Narrativ in der Bibel, das auch dafür steht, auch in den Propheten später in Jesaja, als wenn das Volk Gottes sich von Gott abwendet und wie eine zweite Frau, eine Nebenbuhlerin zu Gott hat, sich von Gott abwendet, andere Götter anbetet, den Fokus nicht auf ihn hat. Also dieses, auch da wird dann oft Jerusalem, Zion, Israel als du Unfruchtbare beschrieben, als etwas, wo es öd ist, als etwas, was darauf wartet, dass etwas passiert, etwas, das darauf wartet, dass es eine Umkehr gibt, ein Hinwenden auf Gott und dass es wieder fruchtbar wird, dass es wieder Kinder gibt, dass es wieder Leben gibt. Es ist ein wiederholendes Bild durch die Bibel, vor allem durch das Alte Testament. Und vieles davon begegnet uns auch in dieser Geschichte von Hannah. Hannah kann keine Kinder kriegen, es gibt eine zweite Frau und jedes Jahr aufs Neue ist sie mit dieser Situation noch mehr beschäftigt, weil es gibt diese Opfergabe und sie kriegt ja den doppelten Anteil, weil der Mann meint es gut mit ihr und will ihr vielleicht irgendwie extra was Liebevolles tun, aber das reizt die zweite noch mehr. Und jedes Jahr muss sie sich dem aussetzen, den Demütigen, den beschämt werden, den gekränkt werden. Jedes Jahr wird ihr vor Augen geführt, dass sie nicht dem Ideal entspricht. Dass sie nicht dem Standard entspricht. Dass sie nicht der Kultur entspricht. Dass mit ihr vielleicht was falsch ist. Dass sich vielleicht Gott von ihr abgewendet hat. Jedes Jahr wieder. Und ich weiß nicht, was der morgige Muttertag mit dir macht. Jedes Jahr wieder. Vielleicht macht es dich aufmerksam, dass du keine Kinder hast, dass ihr keine Kinder habt. Vielleicht macht es dich aufmerksam, dass deine Mutter nicht mehr da ist, dass sie zu früh gegangen ist. Vielleicht macht es dich aufmerksam über zerbrochene Familie, über Zerbrochenheit. Vielleicht macht es dich aufmerksam jedes Jahr wieder, wo du dich als Versagerin fühlst als Mutter, als nicht gut genug. Vielleicht macht es dich jedes Jahr wieder aufmerksam auch auf Distanz, auf etwas, das du dir anders wünschst. Jedes Jahr erfährt Hannah den Druck, dass sie nicht dem Ideal entspricht. Und jetzt könnte man sagen, in unserer heutigen Zeit, ist ja eh super, weil wir haben nicht mehr dieses Ideal. Wenn man kinderlos ist, ist das ja gar nicht mehr so ein Problem. Da ist man ja gar nicht mehr so unter Druck. Und ich habe darüber nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, das stimmt nicht. Weil unsere Gesellschaft und die Kultur, in der wir leben, hat immer noch ein Ideal, das sie uns vorgaukelt, das wir tun müssten. Und wir denken oft, wir sind so frei in unseren Entscheidungen. Ob ich Kinder kriege, ob ich keine Kinder kriege, wann ich wieder zu arbeiten beginne oder nicht zu arbeiten beginne, ob ich Fremdbetreuung wähle, welche Windeln ich wähle, was, ob ich stille, nicht stille, name it. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass auch unsere Gesellschaft, unsere Kultur Ideale auf uns legt und wir geprägt sind von etwas. Und auch wir können Druck haben und oft das Gefühl haben, etwas stimmt mit uns nicht. Ob wir den Wunsch haben, vielleicht frühzeitig wieder arbeiten zu gehen oder vielleicht den Wunsch hätten, länger zu Hause zu bleiben. Aber der Druck sagt, das geht nicht. Du kannst nicht 5 Jahre zu Hause bleiben, dann ist deine Karriere vorbei als Frau. Dann verschaffst du den Wiedereinstieg nie mehr. So frei sind auch wir nicht. So frei sind auch, das könnte man auf Männer 1:1 ummünzen. Es gibt immer einen Druck von unserer Kultur, wie das Ideale zu sein hätte. Und ich sage das ganz wertfrei. Für mich ist weder das eine noch das andere okay. Ob du gleich arbeiten gehst oder spät arbeiten gehst oder wie auch immer ihr das entscheidet. Was ich sagen will ist, wir dürfen uns nicht täuschen lassen, dass wir nicht unter einem Druck von Idealen und Vorstellungen unserer Zeit leben. Und auch der Druck, dass mit etwas kommt Erfüllung, mit etwas kommt Bestimmung, mit etwas, dann passt. Und es ist spannend, auch der Mann scheint nicht auszureichen für Hannah, weil er sagt, ja, aber du hast doch mich. Ich gebe dir ja jedes Doppelte und ich habe dich gern und so. Bin ich nicht besser als 10 Söhne? Aber auch er reicht nicht aus, um die Sehnsucht, die Hannah hat, zu stillen. Und ich finde, das ist aber eigentlich was sehr Schönes. Auch was du deinem Partner nicht mit auferlegen kannst, gewisse Sehnsüchte zu stillen, die kein Mensch stillen kann. Begegnung zu schenken, die kein Mensch schenken kann, die nur aus einer Begegnung mit Gott zu holen ist. Und ich möchte uns die Frage stellen, ob es Umstände in deinem Leben gibt, wo du das Gefühl hast, da bist du unfruchtbar, da ist öde, da passiert nichts, da ist Wüste, da stehe ich an, da bewegt sich nichts. Jahr für Jahr dasselbe. Etwas, wo du nicht weiterkommst, nicht weiter weißt. Und vielleicht ist es auch ganz spezifisch das Thema Kinderlosigkeit. Keinen Partner zu haben, Jahr für Jahr in der Ehe wo anzustehen, immer wieder. Vielleicht auch in der Beziehung mit deinen Kindern, in der Beziehung mit deinen Eltern. Und vielleicht hast du auch heute, so wie die Hannah, eine Sehnsucht, eine Enttäuschung, unerhörte Gebete, Druck von Idealen, beschämt werden. Als sie wieder einmal in Shiloh gegessen und getrunken hatten, wir lesen weiter, stand Hannah auf. Und ging zum Heiligtum des Herrn. Der Priester Eli saß beim Eingang auf einem Stuhl neben der Tür. Hannah war verzweifelt und betete unter Tränen zum Herrn. Sie legte ein Gelübde ab. Herr, du allmächtiger Gott, wenn du mein Leid ansiehst und an mich, deine Dienerin, denkst, wenn du mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben lang soll er dir, dem Herrn, gehören. Als Zeichen dafür soll sein Haar niemals geschnitten werden. Sie betete lange zum Herrn und Eli beobachtete sie genau. Hannah betete nämlich still, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme war nicht zu hören. Darum hielt Eli sie für betrunken. Das erinnert uns ein bisschen an Apostelgeschichte, wo Leute auch gedacht haben, sie sind betrunken. Er stellte sie zur Rede. Wie lange willst du dich hier noch hier so betrunken aufführen? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Stell dir vor, das würde mal jemand zu dir in der Church sagen. Jetzt geh und schlaf mal deinen Rausch aus. Geh mal nach Hause. Doch Hanna entgegnete, so ist es nicht, mein Herr. Ich bin nicht betrunken. Ich bin verzweifelt und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Ich habe vor lauter Kummer und Verzweiflung so lange gebetet. Und da sagte Eli, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Bitte denk auch weiterhin wohlwollend an deine Dienerin, antwortete Hanna. Sie ging zu den anderen zurück und konnte wieder essen. Man sah ihr an, dass sie nicht mehr traurig war. Vers 9. Da stand Hanna auf. Hanna hat sich entschieden, nicht länger Jahr für Jahr sitzen zu bleiben, beschämt zu werden, mit den Gefühlen wieder nach Hause zu gehen. Sie stand auf. Und ich glaube, dass das für viele ein Wort hier ist. Und dass du vielleicht schon zu lange in gewissen Dingen sitzt, wo Gott dich ruft und sagt, steh auf. Lass nicht mehr geschehen. Den Druck von Idealen und Vorstellungen, die Kränkungen, unzulängliche Tröstungsversuche. Hanna macht hier einen Wendepunkt in ihrer Geschichte. Das ist so entscheidend, was sie hier macht. Sie steht auf und setzt sich in Bewegung. Sie steht auf und geht. Sie bleibt nicht mehr im Selbstmitleid. Sie bleibt nicht mehr in dem sich verletzen lassen. Sie sucht einen Ort, um ihre Verzweiflung, ihre Traurigkeit, all das, was in ihr ist, das Beschämtwordensein, die Kränkungen, wo anzubringen. Sie entscheidet sich, das nicht mehr länger zu unterdrücken. Sie steht auf. Sie steht auf und sie geht in die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass es für euch, für mich, für uns Zeit ist, aus manchen Sachen aufzustehen, sie nicht länger zu unterdrücken und in die Gegenwart Gottes mit unserer Verzweiflung, unserer Traurigkeit, mit dem, was uns bedrückt, vielleicht Jahr für Jahr, unseren Sehnsüchten zu Gott zu gehen. Und Hanna betete lange zum Herrn. Sie war verzweifelt. Sie betete unter Tränen. Psalm 126, 5 bis 6. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Dein Leben ist geschaffen, Frucht zu bringen. Du bist geschaffen, fruchtbar zu sein. Auch wenn du keine oder noch keine leiblichen Kinder hast, du bist geschaffen zu multiplizieren. Das hat Gott in dich hineingelegt. Und ich werde das jetzt ausführen, was ich hier meine. Weil Hanna ist unfruchtbar, aber sie schafft mit etwas, dass sie fruchtbar wird. Und das ist mit Gebet. Und mit einer spezifischen Art von Gebet. Einem fruchtbringenden Gebet. Einem gebärenden Gebet. Und jetzt denken sich die Männer, was? Gebären? Ja, liebe Männer, auch ihr könnt gebären. Keine Kinder, aber ihr könnt gebären im Gebet. Was meine ich damit? Leben schaffen. Dass Gott etwas Neues tun kann, indem wir aufstehen, in Gottes Gegenwart gehen, indem unsere Tränen wie Samen sind, woraus etwas entsteht. So gebären wir, so sind wir fruchtbar, jeder von uns. Jeder von uns. Das ist eine Form von Gebet. Wenn wir Hannah anschauen, wie sie gebetet hat, sie hat fast keine Worte gefunden. Sie hat ein bisschen ihren Mund bewegt. Sie hat geweint. Ich glaube, das sah völlig komisch aus, weil der dachte, sie sei betrunken. Das ist nicht ein Gebet, Amen, tschüss. Da ist ein Gebet, da geht es richtig zur Sache. Da kommt alles raus, was in ihr ist. Da ist ein Gebet wie in Geburtswehen. In Spannung. In Verzweiflung. Da wird nichts mehr unterdrückt. Da kommt alles raus. Und diese Art von Gebet schafft etwas. Die Tränen, die wir aussehen, werden wir in Jubel ernten. Da passiert eine Verwandlung. Wenn wir beten mit all unserem Sein, in all unserer Verzweiflung, in all unserem Flehen, wenn wir beten, wie wenn wir in Wehen sein würden, Gott verwendet das und transformiert es. Jesus hat gesagt, Johannes 16, 20 bis 21, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Da gibt es einen Zustand von Leid, von Trauer, von Schmerz, von dem uns Gott allen meistens und immer wieder nicht befreit. Frag mich nicht, warum, ich habe nicht immer die Antworten drauf. Aber das, was Gott macht, ist, er verwandelt diesen Schmerz, er verwandelt Leid in etwas Fruchtbares, in etwas, das Leben schaffen kann. Wenn wir bereit sind, auszusehen im Gebet, wenn wir bereit sind, all unser Sein, unsere tiefsten Verzweiflungen rauszulassen. Das muss nicht mal laut sein. Hannah war offensichtlich nicht laut, weil er hat sie nicht verstanden. Manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen, da weinen wir nur. Also mir geht es manchmal so, zumindest. Da weinen wir nur. Aber wir sehen damit etwas aus, etwas Fruchtbringendes passiert dann. Und das ist spannend, dass Jesus hier eine Zeit beschreibt, die auf die Jünger warten wird, indem sie einen Zustand erleben wie in Geburtswehen. Von da ist Leid und Klagen, aber sie werden eine Freude erleben, wenn sie ihn wieder auferstanden sehen. Was will Gott aus deinem Schmerz, aus deinen Verletzungen, aus deinem Beschämtwerden, aus deinem Jahr für Jahr? Was möchte er da hervorbringen? Wir wissen, dass Gott in allen Dingen wirkt und er wirkt auch in diesen Verzweifelten und Schmerzhaften. Ob das im Umgang mit deinen Kindern ist oder in welchen Situationen auch immer. Was möchte er hier hervorbringen? Kann es sein, dass unser Schmerz und Verzweiflung, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht der Endpunkt, sondern einfach ein Punkt in unserem Leben ist, wo Gott dann etwas damit wieder tun möchte. Wir denken oft, ein gewisser Umstand trifft nicht ein. Etwas ist nicht so, wie wir das wollen. So wie Hannah, kinderlos, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, immer dasselbe. Aber es war offensichtlich nicht ihr Endpunkt. Es war nicht ihr Endpunkt. Es war der Punkt eigentlich von etwas ganz Neuem. Ich glaube sogar, dass diese Art zu beten, wie Hannah hier gebetet hat, das ist auch Teil von einem Trauerprozess. Und wir mögen nicht so gerne traurig sein, oder? Aber es ist notwendig, damit dieser Übergang passiert von dem Schmerz, von dem Umstand, der nicht so ist, hin zu dem Neuen, das befördert das Fruchtbringen. Wir alle mögen ja auch Neues nicht so gerne, oder? Wir hätten gern das, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen. Da braucht es manchmal auch einen Trauerprozess, dass Dinge anders sind, als wir sie gerne gehabt hätten. Und es zuzulassen, dass Gott uns hier in diesen anderen Vorstellungen, in den anderen Idealen, die unser Leben vielleicht nicht mit sich bringt, dass Gott aber trotzdem in all dem ist und wirkt und etwas tun möchte und Neues hervorbringen möchte. Viele von uns haben die Möglichkeit, einer geistlichen Geburtsmoment zu sein. Etwas hervorzubringen aufgrund von unserer Trauer, aufgrund von unserer Verzweiflung, aufgrund, weil wir es zu Gott bringen, weil wir hingeben, kann etwas Neues entstehen. Das ist der Geburtsmoment. Und ich sage euch, Jesus war auch in einem Geburtsmoment, im Garten Gethsemane. Da wird beschrieben, dass er im Kampf, im Ringen ist. In Lukas 22, 44. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist dieses Wort Kampf, Ringen. Und im Hebräerbrief wird genau diese Situation folgendermaßen beschrieben. Hebräer 5, 7 bis 8. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinen Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Jesus war in einem gebärenden Moment im Garten Gethsemane, wo er seinen Willen aufgeben musste. Gott, er musste mit Tränen sehen, damit er dann was ernten kann. Er war in einem Geburtsmoment aufzugeben, zu schreien, in dieses Ringen. Dieses Ringen beschreibt dieses Wort von Klagen, von etwas, eben dieses Durchringen. Nicht einfach, ich bete, zack, erledigt, sondern ich finde, es ist so ein gutes Vorbild für uns, weil es zeigt, dass wir mit Gott ringen dürfen. Wir dürfen Gott unser komplett authentisches Ich bringen. Mit all meiner Verzweiflung, mit all meinen Tränen, mit all meinem Schmerz, mit all meinen Umständen, die ich gern anders hätte. Na, heute möchte ich lieber gut drauf sein, heute mache ich das nicht. Und innerlich kochst du. Und innerlich bist du traurig. Und innerlich weißt du nicht weiter. Lass es zu. Das ist die große Frage. Lassen wir es zu, dass wir dieses Seufzen, Stöhnen, Klagen, manchmal wenige Worte, manchmal viele Tränen, dass wir das zu Gott bringen. Und was gebärt Hannah hier? Sie wird erst später schwanger. So viel, kurzer Spoiler. Sie verlässt nicht hier den Ort schwanger. Sie gebärt Hingabe. Weil sie sagt, ich möchte das Kind nicht für mich. Was eigentlich der eigentliche Wunsch ja gewesen wäre, ein Kind für mich, für mein Erbe, der sich dann kümmert, wenn ich alt bin, der mich versorgt, sondern die sagt, das Kind soll nicht länger für mich sein, ich werde es dir zurückgeben. Und mit diesem Ausdruck, wo sie sagt, er soll sich nie die Haare schneiden, deutet sie an, dass sie ihn in den Dienst stellen wird. Was Hannah hier gebärt, ist, ich lass von meinem Willen los. Sie gibt hin. Paulus verwendet dieses Wort von im Gebet kämpfen, im Gebet ringen, auch einige Male. Und das ist spannend, weil das zeigt mir, und ich werde euch das kurz dann sagen, dass wir diese Art von Gebet nicht nur für uns selber anwenden können, sondern auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben und auch für unsere Berufung, für unsere Bestimmung, für das, was Gott von uns möchte. Zum Beispiel schreibt Paulus über einen Mann in der Gemeinde in Kolossee, schreibt er, weiter lässt euch Epaphras, Kolosser 4,12, grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistliche, reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Diese Art von Gebet, im Gebet zu ringen, im Gebet zu gebären, ist nicht nur für unser Leben. Diese Art von Gebet können wir auch anwenden, wenn wir für andere Menschen beten. So wie der Epaphras. Paulus sagt von sich selber in Galater 4,19, meine Kinder, zur Gemeinde, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Paulus erleidet Geburtswehen wegen anderen Menschen, weil sie ihm so wichtig sind, weil er für sie einsteht. Und dann, das taugt mir sehr, Nehemia 1,4. Nehemia war ein Mundschenk und lebte im Exil und hat davon gehört, dass es dem Volk Israel, die zurückgekommen sind, richtig schlecht geht. Und dass der Tempel gibt es ja nicht mehr und es gibt auch keine Mauern. Und den hat das so betroffen gemacht, dass man Folgendes liest, Nehemia 1,4. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und flehte zum Gott des Himmels. Kurze Zeit später trifft er auf den König. Der König fragt ihn, warum schaust du so bedrückt aus? Nehemia sagt ihm, ja, ich habe gehört, dem Volk geht es nicht gut und hättest du was dagegen, wenn du mich schickst mit ein paar Ressourcen und wir bauen da wieder was auf? Und der König sagt, ja, passt. Er gebärt einen Auftrag, weil es ihn nicht kalt lässt, weil er sich berühren lässt, weil es ihn emotional macht, weil es ihn traurig macht. Und dadurch gebärt er etwas. Ein Mann. Die Hanna, man sah ihr an, dass sie nicht mehr traurig war. Die Band kann dazu kommen. Danke, Becky. Für mich ist das eines der Schlüsselmomente, weil Hanna verlässt an dem Ort nicht mit dem Wunder, das sie sich gesehnt hat. Sie verlässt nicht diesen Ort schwanger. Das Gebet hat etwas verwandelt, das Gebet hat eine Frucht gebracht, das Gebet hat etwas getan. Und es war nicht sofort das Wunder, sondern sie selbst. Weil sie war nicht mehr länger traurig. Sie hatte nicht mehr länger ein trauriges Gesicht. Man sah ihr nicht mehr an, dass sie traurig war. Und das finde ich das Schöne, wenn wir denken, hey, wie kann Gebet etwas bewirken? Fruchtbringendes, gebärendes Gebet, vielleicht völlig neue Wörter für dich. Aber dass das ein Gebet ist, das nicht transaktional ist, ich werfe was hinein und ich bekomme was heraus, sondern es ist ein Gebet, das transformiert. Und in erster Linie dich. Die du das betest. Der sagt, ich bin traurig. Ich ziehe mich zurück, ich faste, ich bete. Ich brauche einen Durchbruch. Ich bringe was zu Gott, was mich belastet, da wo öde ist, da wo Wüste ist, da wo es unfruchtbar ausschaut. Und erwarte, dass Gott damit etwas tut, ein Wunder vollbringt, etwas Wundervolles daraus macht. Nicht nur mit dir, sondern auch mit dem Umstand, mit dem Schmerz, mit der Situation selber, die du gerade im Kopf hast, die du brauchst. Gott arbeitet nicht durch unsere Stärken. Er wirkt durch unsere Schwächen. Mir hat eine Mama aus diesem Haus vor 2-3 Wochen erzählt. Sie hatte vor einem Jahr eine Situation, wo sie so beladen war um die Situation ihrer Kinder und wie es denen geht und wie wird die Zukunft ausschauen. Und sie hatte also eine Zeit mit Gott, wo sie das rausgelassen hat. Und sie hat von Gott etwas empfangen, das sie seitdem auf ihrem Nachtkästchen liegen hat und regelmäßig für ihre Kinder dafür betet. Das ist gebärendes, fruchtbringendes Gebet. Wenn wir mit Tränen sehen, werden wir mit Jubel ernten. Schmerz, Leid, Trauer, Öde, Wüste, Dinge, wo wir anstehen, sind nicht Endpunkt. Gott nutzt alle Situationen. Und ich möchte dich fragen heute, wofür möchtest du aufstehen? Wofür möchtest du nicht aufgeben? Was ist es, das dich gerade erschüttert, verzweifelt macht? Immer wieder, vielleicht Jahr für Jahr, wo es Zeit ist, dass etwas verwandelt wird. In dir und dann durch dich. Und ich möchte einen kleinen Aufruf machen. Und meine Intention ist nicht, dass jeder und jede jetzt aufsteht. Aber wenn es jemanden heute hier gibt und du merkst, ich kann da nicht länger sitzen bleiben. Ich möchte aktiv werden. Ich möchte aufstehen. Ich möchte diesen Schmerz, diese Verzweiflung, diesen Umstand wieder mal oder vielleicht zum ersten Mal zu Gott bringen. Ich möchte nicht länger sitzen bleiben. Ich stehe auf. Dann darfst du das jetzt tun. Aufstehen. Es ist ein Zeichen zu Gott zu sagen, ich wende mich dir zu. Ich bringe dir meine Verzweiflung. Ich bringe dir meine Umstände. Ich bringe dir meine Bedürftigkeit. Ich bringe dir meine Notwendigkeit, abhängig zu sein von dir. Ich bringe dir die Last, den Druck, das beschämt worden sein. Und durch unsere Zerbrochenheit, so wie bei Hannah, durch ihre Zerbrochenheit entsteht Wundervolles. Man sah ihr an, dass sie nicht mehr traurig war. Ist das nicht das Wundervolle? Vater, wir sind hier. Wir suchen deine Gegenwart. Mit allem, was wir sind. Mit unserer Öde, mit Wüste, mit unseren Zweifeln, mit unserer Verzweiflung, mit unserem Beschämtwordensein, mit den Idealen und Vorstellungen, mit dem Druck, den das erzeugt. Wir sehnen uns nach dir. Wir lassen die Gefühle zu, wir lassen die Trauer zu, wir lassen die Verzweiflung zu. Wir wollen dir begegnen, wir wollen von dir empfangen. Wir lassen es zu, dass wir mit Tränen sehen. Ich danke dir für die Menschen, die jetzt stehen. Und dass dieses, ich bleibe nicht länger sitzen, ich stehe auf, dass das etwas, dass das eine Frucht bringen wird, dass das etwas verändert, dass das etwas gebären wird in ihnen. Durch sie, dass du bewirkst, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, so wie ganz am Anfang in dieser Welt, wo steht, der Heilige Geist brütete. Und Gott hat ein Wort gesprochen und es entstand. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du über diese Leben wachst und brütest. Und dass du eine Veränderung, dass du etwas gebärst, dass du eine Frucht schenken wirst. Verwandelte Tränen. Wir werden jetzt in dieser Atmosphäre bleiben und ich lade dich ein, wenn du aufgestanden bist. Falls die Tränen kommen, lass es fließen. Falls du anfängst, vielleicht einzelne Wörter zu murmeln, keine Sorge, wir denken nicht, du bist betrunken. Lass es zu, das, was dich bewegt. Rede mit Gott, ringe mit ihm, kämpfe mit ihm. Im besten Sinne ist das gemeint. Er ist hier mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Güte. Er möchte dir begegnen.